Liebe Hörer, herzlich willkommen. Sie hören die neueste Ausgabe unserer Auswanderer- und Sehnsuchtssendung Fernruf. Manchmal reicht ja ein einziger Entschluss und das ganze Leben nimmt dann eine völlig andere Richtung, die niemand wirklich geplant hat. Unsere erste Gesprächspartnerin wollte eigentlich nur für einige Monate nach Indien und daraus wurden dann 12 Jahre. Heute lebt Franziska Krusche in Bangalore, führt dort ein eigenes Unternehmen, arbeitet als Psychologin mit Menschen im deutschsprachigen Raum und beschäftigt sich mit Yoga, Meditation und spirituellen Heilmethoden. Wie wird aus einem fremden Land ein Zuhause, beziehungsweise ist es das überhaupt? Und was lernt man über Indien, wenn man nicht als Tourist, sondern als Nachbar lebt? Unser zweiter Gast hat gleich mehrere Leben in eines gepackt. Friedemann Buschbeck floh wenige Tage vor dem Fall der Berliner Mauer aus der DDR. Er trampte nach Paris, wanderte später in die USA aus, baute Orgeln, überquerte den Atlantik auf einem Segelboot, ist in Istanbul gestrandet ohne gültige Einreisepapiere. Das alles zu erzählen würde völlig den Rahmen sprengen, aber er hat letztendlich in Florida ein Unternehmen gegründet und später sogar noch eine grüne Partei, da sprechen wir auch noch drüber. Zwei außergewöhnliche Lebenswege zwischen Indien und den USA. In diesem Sinne, herzlich willkommen im Fernruf. Liebe Hörer, manche Menschen buchen ein Flugticket und kommen nach ein paar Wochen wieder zurück. Andere steigen ins Flugzeug und merken erst viele Jahre später, das war ja gar keine Reise, das war der Beginn eines neuen Lebens. Meine jetzige Gesprächspartnerin wollte eigentlich nur für eine gewisse Zeit nach Indien gehen. Aus einigen Monaten wurden dann 12 Jahre. Heute lebt sie in Bangalore, hat dort ihr eigenes Unternehmen aufgebaut, arbeitet als Psychologin mit Menschen im deutschsprachigen Raum und beschäftigt sich intensiv mit Yoga, Meditation und spirituellen Heilmethoden. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man aus einem fremden Land plötzlich seine Heimat macht? Welche Klischees über Indien stimmen und welche überhaupt nicht? Und was verändert ein Leben zwischen Deutschland und Indien am eigenen Blick auf die Welt so ein bisschen? Darüber spreche ich jetzt mit Franziska Krusche. Herzlich willkommen beim Fernruf.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig, mit dabei zu sein.
Frau Krusche, eigentlich wollten Sie ja nur für eine begrenzte Zeit nach Indien gehen. Was war der Anlass damals überhaupt?
Ja, ich habe nach meinem Psychologiestudium wirklich wahnsinnig viel Interesse im Bereich des Yogas entwickelt und wollte einfach mal gemäß Eat, Pray, Love eine gewisse Zeit in einem Ashram verbringen. Und das habe ich dann auch gemacht. Aus den ursprünglichen 2 Wochen wurden dann 6 Wochen. Und ich musste dann zwar nochmal zurück nach Deutschland, aber mir war schon vor Abflug aus Indien eigentlich klar, dass ich all meine Sachen verkaufen würde. Und dann ging es 4 Monate später auch mit einem One-Way-Ticket zurück nach Indien.
Und was war der Schlüsselmoment, wo Sie gewusst haben, Sie kehren auf jeden Fall wieder zurück? Das hat Ihnen so gut gefallen. Gab es da wirklich einen, naja, ich will nicht sagen einen Damaskus-Moment, aber einen Bangalore-Moment, wo Sie gesagt haben, ja, jetzt bleibe ich aber hier?
Ja, den gab es tatsächlich. Also ich habe mich wirklich als Psychologin schon immer schwer getan mit der westlichen Psychologie. Also ich empfinde sie als wahnsinnig hilfreich, aber mir hat irgendetwas gefehlt und das durfte ich auch selbst erfahren, da ich an allen möglichen Essstörungen litt und die Therapie mir nicht so weiterhelfen konnte. Und ich dann im Ashram wirklich auf die yogische Philosophie gestoßen bin, die sich für mich wie eine Wahrheit angefühlt hat. Und ich wusste in dem Moment, als ich in diesen Lektüren saß mit dem indischen Guru, dass ich da tiefer eintauchen möchte. Das war so mein Schlüsselmoment, in dem ich ehrlich gesagt in meinem Kopf schon meine Sachen in Deutschland zusammengepackt hatte.
Wie schlimm war es bei Ihnen? Also was waren das für Essstörungen und inwieweit haben Sie da, um vielleicht auch schon mal auf Ihre Arbeit zu kommen, einen Unterschied gespürt, einen Lösungsansatz? Und vor allem, wie sind Sie von da dann dazu gekommen, das auch für andere Leute anzubieten aus der eigenen Erfahrung heraus?
Ich war das, was man ein pummeliges Kind nennt. Ich wurde in der Grundschule bereits gehänselt. Das war nicht besonders viel, aber ich habe immer mal wieder Kommentare zu hören bekommen. Und dann habe ich sehr schnell für mich entdeckt, dass wenn ich an Gewicht verliere im zarten Alter von 11 Jahren, dass mein Umfeld positiv darauf reagiert. Das war dann über ein Jahr lang eine klassische Magersucht. Also ich war sehr dünn und das ist bei mir dann aber schnell umgekippt in eine Bulimie, in die Essbrechsucht und in mein späten Teenagerjahren wurde es dann zum sogenannten Binge-Eating. Also ich habe dann sehr viele Essanfälle gehabt, habe nicht mehr erbrochen, aber stark an Gewicht zugenommen. Und als ich eine Panikattacke während eines Essanfalls hatte, wurde mir so richtig klar, ich brauche, obwohl ich selbst Psychologie studiert habe, wirklich therapeutische Hilfe. Und die habe ich dann auch in Anspruch genommen. Die Therapeuten konnten mir ein Stück weit helfen, allerdings nie so, dass ich meine Symptomatik vollständig aufgelöst hatte. Also ich hatte wirklich kognitiv alles verstanden, warum ich esse, in welchen Situationen ich esse. Aber in mir war eine unglaublich große Leere, die kein Therapeut nachvollziehen konnte. Für mich hat wirklich so diese Sinnhaftigkeit im Leben gefehlt. Ich war sehr perfektionistisch, habe viel geleistet, aber all dieses Leisten und auch das Materielle hat mich einfach nicht glücklich gemacht. Und das war der Punkt, an dem ich wirklich gemerkt habe, dass die klassische Therapie oder Psychologie einfach an ihre Grenzen stößt. Mir hat die Verbindung nach innen gefehlt. Also ich konnte natürlich das Kognitive nachvollziehen, aber diese Frage vor allem auch, wer bin ich eigentlich? Was ist meine Aufgabe auf dieser Welt? Die konnte mir wirklich keine Therapie beantworten. Und das war für mich der Punkt, wo meine Intuition, meine innere Stimme mich dann zum Yoga geführt hat. Und die Reise nach Indien beziehungsweise dieses gesamte Kapitel hat dann wirklich viele dieser Fragen, die ich hatte, zu Zeiten meiner Essstörungen beantworten können.
Indien ist ein Land voller Gegensätze. Wenn wir von Europa nach Indien schauen und darüber sprechen, klingt das so, als wäre das ein einheitliches Land. Aber es ist in Wirklichkeit riesig. Ist das überhaupt ein Land oder muss man eher von unterschiedlichen Regionen sprechen?
Man muss tatsächlich von unterschiedlichen Regionen sprechen. Und obwohl ich mittlerweile wirklich 12 Jahre hier lebe, habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht wirklich sagen kann, wie Indien ist, weil ich immer nur natürlich meine Wahrnehmung einer Großstadt hier habe und die wenigen Orte, die ich bereisen durfte, die sind zwar sehr unterschiedlich, aber es gibt so viel, was ich von Indien auch noch nicht kenne. Und was mich am allermeisten immer fasziniert, um auf das Thema Klischee zu sprechen zu kommen, wenn Menschen davon hören, dass ich in Indien lebe, dann glauben sie sofort, dass ich mit meiner regenbogenfarbenen Hippie-Hose am Strand von Goa Yoga mache. Und das ist natürlich überhaupt nicht so. Ich lebe hier wirklich ein sehr westliches Leben. Und das ist das, was mich an Indien auch so unglaublich fasziniert. Man kann hier alles Mögliche leben. Man kann in Goa am Strand leben. Man kann sehr spirituell sein. Man kann sehr westlich orientiert sein. Also Indien bietet ehrlich gesagt eine Fläche, auf der man sich so entwickeln kann und leben kann, wie man möchte.
Also um mal die Klischees weiter fortzuführen, ne? Also laut, dreckig, überfüllt, ja, Armut und Slums, Hindus sind vegetarisch und religiös geprägt, es ist mystisch, spirituell und weisheitsvoll, überall stehen Kühe rum, Rikschas und es gibt Tempel und Schlangenbeschwörer und so weiter. Ist nicht doch ein Stückchen was dran oder habe ich jetzt hier ganz verdichtet einfach die Postkartenidylle von Touristen wiedergegeben?
Nein, da ist ganz viel dran. Ich habe gerade wirklich mich oder mein Leben hier in sehr, sehr vielen wiedererkannt. Es ist laut, es ist wirklich auch dreckig, was schade ist, weil das Land wunderschön ist, aber das ist in der Mentalität tatsächlich hier ein bisschen anders verankert als in anderen Kulturen. Die Kühe stehen wirklich auf der Straße rum. Viele Menschen essen vegetarisch, viele aber auch nicht. Aber ich würde sagen, dass die meisten Klischees wirklich zutreffen. Das ist schon so. Aber es gibt über die Klischees hinaus eben noch ganz viel Diversität, die man auch entdecken kann, mit der die meisten Menschen überhaupt nicht rechnen. Also man muss ja auch sagen, Indien ist zwar ein armes Land, aber die Kluft zwischen Arm und Reich ist wahnsinnig groß. Also man kann hier unglaubliche Armut erleben, aber auch wahnsinnigen Reichtum. Das sieht man vor allem, wenn man auf Hochzeiten eingeladen ist. Das sind Dinge, die man in der Regel in Deutschland nicht erlebt, ja, weil das ein ganz anderes Level an Wohlstand Stand ist.
Und bei 1,47 Milliarden Indern wird es ja wohl auch einen Mittelstand geben, genauso wie der Durchschnittsbürger in Europa zumindest mal gewesen ist. Weil Sie gesagt haben, in Bangalore ist es sehr westlich oder Sie leben da sehr westlich. Ist die Gegend um Bangalore herum eher für jemanden, der als Europäer jetzt sagt, ach, ich will in Indien vielleicht auch mein Glück versuchen, ist das vielleicht so eine gute Einstiegsgegend und wenn ja, warum?
Das wird jetzt vielleicht überraschen. Grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass Indien das beste Land ist, um ein Unternehmen aufzubauen. Das werde ich gleich auch noch explorieren, warum. Aber falls jemand Indien in Erwägung zieht, dann würde ich sagen, dass Bangalore mit der beste Standort ist. Bangalore gilt auch als das Silicon Valley in Asien. Und es ist tatsächlich so, dass man einige Vorteile hat, wenn man sein Unternehmen in Bangalore aufbaut. Zum Beispiel, mein Unternehmen ist eine digitale Plattform, auf der ich meine Coachings anbiete, aber auch digitale Produkte verkaufe. Und wenn wir jetzt mal im Bereich des Marketing vor allem schauen, ist es natürlich günstiger, mit einem indischen Team zusammenzuarbeiten, um zum Beispiel Content zu erstellen. Also es gibt wirklich einige Vorteile. Es gibt aber auch Nachteile. Nachteile sind, dass es ein sehr interessantes System ist, in das man hier reinkommt. Also eigentlich dachte ich, wenn ich Deutschland verlassen würde, dass ich ein bisschen aus den strikten Systemen rauskomme. Aber in Indien ein Unternehmen zu gründen, ist wirklich nicht so einfach. Vor allem nicht, wenn man ausländische Währung erhält. Also die sind recht streng. Jeder ausländische Zahlungseingang muss bei der Bank mit Zertifikaten zertifiziert werden. Also da gibt es schon einige Hürden, wo ich mir manchmal an den Kopf greife und mir denke, Mensch, das braucht echt viel meiner Zeit, um mich damit auseinanderzusetzen.
Okay, und wie setzt man sich dann damit auseinander? Wird das dann irgendwann zur Routine? Lernt man das irgendwie? Kann man es irgendwie umgehen? Wie ist die Praxis im Alltag, um damit klarzukommen?
Umgehen kann man es nicht. Was hier sehr, sehr viele machen, ist, dass sie wirklich mit Buchhaltungsfirmen zusammenarbeiten. Das mache ich mit meiner Firma auch. Das heißt, ich habe ein kleines Team, das sich um sehr viel Bürokratisches kümmert. Das nimmt einen schon mal einiges an Arbeit ab. Aber es gibt natürlich auch Dinge wie zum Beispiel Zertifikate anfordern, Auslandseinkünfte verbuchen, die von mir umgesetzt werden müssen. Und das ist wirklich viel mehr zeitlicher Aufwand, als das in Deutschland ist. Zum Beispiel war es für meine digitale Plattform gar nicht so einfach, überhaupt ein Payment Gateway einzurichten, über das ich Geld aus Deutschland empfangen kann. Ja, also auch das hat einiges an Zeit gekostet. Also ich würde sagen, es hat ungefähr ein Jahr gebraucht, um wirklich die steuerliche Struktur zu verstehen. Und auch hier fand ich ganz interessant, dass viele deutsche Steuerberater mich gar nicht beraten wollten, weil es ihnen zu heikel war, ein indisches Unternehmen mit deutschen Klienten mit aufzubauen. Also da kamen mehr Fragen auf, als dass ich Antworten kriegen konnte.
Und wie lassen Sie sich dann bezahlen? In Bitcoin oder haben Sie noch ein deutsches Konto? Oder? Ich meine, wie versucht man das irgendwie halbwegs praktikabel zu halten?
Ja, also mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir ein Payment Gateway gefunden haben. Das heißt, Coaching-Sitzungen können ganz einfach über diesen Link bezahlt werden. Bei digitalen Produkten ist es ein bisschen komplizierter, könnte interessant sein für alle Menschen, die außerhalb der EU in die EU digitale Produkte verkaufen wollen. Denn hier fallen Steuern in der EU an, die abgeführt werden müssen. Und da gibt es dann etwas, das nennt sich Merchant of Records, also ein Drittanbieter, der das sozusagen regelt. Das haben wir jetzt für unser Unternehmen auch so eingeführt. Also es gibt verschiedene Wege und Methoden, aber grundsätzlich ist es einfacher, wenn man deutsche Kunden und Kundinnen hat, seinen Sitz in Deutschland zu haben.
In Deutschland spricht man gerade viel über den wirtschaftlichen Abstieg Deutschlands, aber teilweise auch Europas. Das hat die unterschiedlichsten Gründe. Aber Asien boomt, weil auch das Thema Digitalisierung gerade so ein bisschen angeklungen ist. Auf welchem wirtschaftlichen Weg befindet sich Indien? Beziehungsweise Sie als Unternehmerin in Indien, wie ist Ihr Gefühl?
Also Indien befindet sich definitiv in einer guten Phase auf einem aufstrebenden Ast. Das spürt man an der Mentalität im Land, aber auch wirklich an den ganzen Veränderungen, Neuerungen, die hier passieren. Also gerade im Zeitalter von künstlicher Intelligenz sieht man, wie schnell sich Indien verändert, wie viele Unternehmen auf einmal wirklich aus dem Boden sprießen mit Ansätzen, die unglaublich neu sind, unglaublich innovativ sind. Das hat Vorteile, weil es natürlich zu schnellem Wachstum hier kommen kann, aber es hat natürlich auch Nachteile, weil Indien zum Beispiel keine Mindestgehälter, kein Mindestlohn zahlt. Also es ist alles immer so ein sehr, sehr schmaler Grat hier, würde ich sagen. Aber wie gesagt, die Tendenz ist sehr, sehr positiv und ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich aus Deutschland zurückkomme, die Energie hier ist aufstrebend. Das ist also für das eigene Unternehmen auch sehr förderlich, weil es dann natürlich mehr Spaß macht, auch zu wachsen.
Frau Krusche, Sie sind mit einem Inder in einer festen Beziehung und dementsprechend frage ich mich natürlich, sprechen Sie mit dem auf Indisch? Thema Sprache, darum geht's mir. Wie weit sind Sie da? Wie viel ist nötig oder möglich?
In Indien hat jedes Bundesland, jeder Bundesstaat eine eigene Sprache und darüber hinaus gibt es noch viel, viel mehr Sprachen. Das bedeutet, die Amtssprachen sind grundsätzlich Englisch oder auch Hindi, wobei Hindi eher im Norden Indiens gesprochen wird. In Bangalore kommt man mit Englisch wahnsinnig weit. Das heißt, sowohl mit meinem Partner als auch in Schulungen spreche ich ausschließlich Englisch. Ich habe ganz am Anfang mal sehr ambitioniert mich an eine Sprache herangetraut, aber total schnell gemerkt, dass das wirklich zeitaufwendig ist.
Wenn ich jetzt eine Idee habe und nach Indien komme und dort meinen Job anfange und mein eigenes Business, beziehungsweise wie starte ich das eigentlich? Welche Auflagen, visamäßig, aber auch arbeitsauflagenmäßig, gibt es denn da indischerseits? Oder ist auch das wieder regionenabhängig?
Also regionenabhängig ist es tatsächlich nicht. Indien ist relativ großzügig, was Touristenvisa anbelangt. Mit einem Touristenvisum kann man zunächst das Land explorieren und sich anschauen, ob es als Businessstandort überhaupt in Frage kommt. Danach könnte man mit einem Touristenvisum ein Unternehmen gründen. Da gibt es verschiedene Unternehmensformen. Was hierbei wirklich wichtig zu wissen ist, manche Unternehmensformen erlauben einem hier zu arbeiten und sich Gehälter auszuzahlen. Andere Unternehmensformen wiederum erlauben einem das nicht. Also das ist etwas, was man vorher unbedingt recherchieren sollte, denn sonst kann es bei der Einreise mal schwierig werden, wenn man ein Unternehmen führt und eigentlich vor Ort auch arbeitet, was man nicht darf. Also da kam es in meinem Umfeld auch schon zu einigen Herausforderungen.
Und jetzt fragt man sich natürlich, wie fange ich da wohnungsmäßig eigentlich an? Suche ich mir gleich eine Wohnung? Soll ich mich in eine WG einmieten? Wohne ich im Hotel? Wie mache ich das am Anfang?
Der beste Zugang ist tatsächlich, sich ganz zentral in Bangalore einzumieten, in einem Airbnb oder auch einfach in einem Hotelzimmer und dann möglichst mit der lokalen Community Kontakte zu knüpfen. Bangalore ist wahnsinnig offen für Menschen, die neu hinzukommen und es ist total einfach, hier wirklich WhatsApp-Nummern über Expat-Communities zu bekommen. Ich arbeite wirklich gerne mit diesen Expat-Communities zusammen, weil man hier einfach Fragen stellen kann, wie hat jemand eine Wohnung in dem und dem Stadtbezirk? Kennt jemanden, der gerade eine Haushaltshilfe zur Verfügung hat? Also das ist die Art und Weise, wie ich rangehen würde.
Wie sieht Ihre Freizeit eigentlich aus? Also neben Arbeit, das haben wir jetzt natürlich besprochen, und der Organisation drumherum. Es ist auch immer die Frage, Auswandern hat auch damit zu tun, es muss klappen und es muss auch klappen im Privatleben. Dementsprechend, was kann ich denn hier machen, außer irgendwie in der Hitze herumbrüten?
Also Bangalore an sich hat einige Dinge, die ich wirklich sehr schätze. Zum einen hat es eine schöne Natur um Bangalore herum. Mein Partner hat Farmen, auf die wir gerne mal fahren am Wochenende. Und auch die Stadt an sich ist als Paradies für Foodies bekannt. Also wenn jemand gerne Restaurants exploriert, dann ist auch das etwas, was man am Wochenende super machen kann. Ich schätze Bangalore aber darüber hinaus wirklich für seine Lage. Also ich bin eine Person, die gerne nach Südostasien reist. Ich bin vor 2 Wochen erst aus Bali zurückgekommen. Ich denke, wenn ich in Deutschland leben würde, würde ich nicht 1-2 Mal im Jahr nach Südostasien fliegen. Und das macht es mir wirklich leichter, hier so dieser Leidenschaft nachzugehen. Das ist ein Leben, das ich gerne splitte. Ich bin immer ein paar Monate hier in Bangalore, grundsätzlich 1-2 Mal im Jahr in Deutschland und dann aber auch in Südostasien.
Überhaupt klingt es jetzt gerade nach einem sehr stark vernetzten, sehr gut vernetzten und sehr lebendigen, sich untereinander austauschenden asiatischen Großraum. Wie gut ist denn da die Infrastruktur, immer von A nach B zu kommen? Ist man da sehr lange unterwegs oder geht das eigentlich, wenn man sich dann auch ein bisschen auskennt, in einem Rutsch?
Das geht in einem Rutsch. Also Bangalore ist wirklich wahnsinnig gut vernetzt, sowohl in der Stadt als aber auch zwischen den Ländern. Ich denke, wenn man in anderen Teilen Indiens wohnt, könnte es ein bisschen komplizierter werden. Aber wir haben hier Uber-Apps, wir haben ganz viele Anbieter, wo man wirklich die Rikscha direkt bestellen kann. Und der Flughafen Bangalore ist so toll vernetzt, dass man wirklich ohne viele Zwischenstopps in der Regel wirklich mit Direktflügen von A nach B kommt.
Wo sind Sie denn an Ihre Grenzen gestoßen? In Ihren 12 Jahren in Indien, wo sagen Sie, ach Gott, klar, da können Sie vielleicht die innere Ruhe darüber finden und sagen, okay, das ist Indien, aber wo Sie als Deutsche, als Frau Krusche immer noch daran verzweifeln, wie Dinge hier laufen, die Sie vielleicht gerne anders hätten oder wo Sie gesagt haben, wow, das kam jetzt überraschend und das lässt sich irgendwie nur ganz schwer handeln.
Also das Leben im Ashram und das Leben in der indischen Großstadt ist natürlich wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, ich habe da nie wirklich drüber nachgedacht. Der Ashram war sehr spirituell und ich habe das, denke ich, unbewusst auf das ganze Land übertragen, was aber natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Also obwohl viele Inder wirklich dem Hinduismus folgen, sind sie nicht unbedingt in ihrem Alltag wahnsinnig spirituell. Und das ist etwas, was mir manchmal auch hier wirklich klar wird, dass ich in Strukturen und in Systemen drin sind, die teilweise unglaublich veraltet sind. Also als ich zum Beispiel das Bankkonto eröffnet habe und gefragt habe, wie bekomme ich denn das Geld nach Indien? Und man mir gesagt hat, naja, schlagen Sie Ihren Kunden doch Banküberweisungen für die Käufe von E-Books vor. Ja, was natürlich total unrealistisch ist, weil niemand 30 Euro auf ein 30 Euro E-Book drauf zahlt. Also es ist sehr, sehr veraltet teilweise. Und da wünsche ich mir schon manchmal die Leichtigkeit aus Deutschland zurück. Ich habe ja mein Unternehmen zuvor in Deutschland geführt und da würde ich sagen, einiges, was das Bürokratische anbelangt, hat mich hier schon vor Herausforderungen gestellt und wird auch in Zukunft für mich wahrscheinlich immer wieder die Frage aufwerfen, ob mein Unternehmen ausschließlich in Indien bleibt oder ob ich es nicht aufteile, teilweise in Deutschland, teilweise in Indien das führe. Das bleibt abzuwarten.
Hat Ihr Partner schon Bereitschaft signalisiert, ach ja, so ein paar Jahre Deutschland wäre auch mal interessant?
Ich glaube, dass mein Partner in Deutschland langfristig nicht glücklich werden würde. Er ist grundsätzlich offen dafür, war auch schon in Deutschland, weil er Verwandtschaft in Deutschland hat tatsächlich. Aber mein Partner ist sehr verwurzelt hier und auch seine Arbeit ist sehr orientiert vor Ort. Also das würde für ihn, glaube ich, eine starke Umstrukturierung bedeuten.
Jetzt würde es mich, wo wir auf die Zielgerade unseres Gesprächs einbiegen, auch interessieren, was haben Sie denn in den 12 Jahren über sich, über Ihre Auswanderung, über Ihr Leben als Deutsche, über Indien, über sich gelernt? So ein, zwei Schlusssätze philosophischer Natur vielleicht.
Also ich würde sagen, dieses Kapitel in Indien hat mir wirklich gezeigt, wer ich bin. Und das war ja die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich wissen wollte, wie ich diese Essstörungen loswerden kann. Und die ganzen 12 Jahre haben wirklich zu meiner Unternehmensphilosophie beigetragen. Das heißt, meine Arbeit, die ich im Rahmen von emotionalerhunger.de betreibe, ist das Ergebnis meiner inneren Arbeit. Und das ist etwas, worauf ich wahnsinnig stolz bin, weil Menschen natürlich davon profitieren. Und ich auch wirklich hoffe, mit diesem Kapitel, das ich in Indien leben durfte, auch für viele Menschen einen Beitrag leisten zu können. Ich bin zum Beispiel sehr daran interessiert, das deutsche Gesundheitssystem mitzuverändern. Deswegen auch dieses Vernetztsein zwischen den Welten. Also ich bin nicht ausgewandert und habe Deutschland hinter mir gelassen, sondern ich bin ausgewandert, um meinen Horizont zu erweitern und hoffentlich auch den therapeutischen Horizont im deutschsprachigen Raum.
Jetzt zum Schluss. Musikalisch. Manche würden sagen, Indien ist da vielleicht so ein bisschen schwierig. Ich freue mich ehrlich gesagt drauf. Welches Lied haben Sie mitgebracht, das Sie gerne mal hören in Indien, also typisch indisches, oder was sollten wir mal gehört haben?
Es gibt diese Tempelmusik und vor allem auch im Ashram haben wir oft, also hindustanische Musik sagt man manchmal auch, aber ich kenne mich tatsächlich gar nicht so sehr in dem Bereich aus. Okay, was es aber noch gibt, Bollywood-Musik. Also da kommt man natürlich in Indien überhaupt nicht drum rum, dass man, wenn man mit den Indern hier Zeit verbringt, dass man auch mal, wenn hier Feste gefeiert werden, sich Bollywood-Musik anhört.
Okay, ist das sowas wie deutscher Schlager bei uns, wenn man so will? Also Helene Fischer? Oder?
Genau, genau.
Das zur Einordnung. Liebe Franziska Krusche, das war ein sehr interessantes Gespräch über Ihr Leben in Indien. Ich wünsche alles Gute, viel Erfolg für Ihre Internetseite für emotionalerhunger.de und für Ihre medizinischen und psychologischen Vorhaben. Ich danke, dass Sie mit uns gesprochen haben. Liebe Grüße ganz weit in den Osten und alles Gute.
Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
तेरा ये जरूर है तेरी नजर का कसूर है आपस तू क्यों दूर है ये इश्क का जो फितूर है नशे में दिल तेरे चूर है अब तो होश ना खबर है
stimmt.
Liebe Hörer, es gibt Menschen, die wandern aus und es gibt Menschen, deren Leben liest sich wie ein Abenteuerroman. Mein jetziger Gast ist nur wenige Tage vor dem Fall der Berliner Mauer aus der DDR geflohen. Er ist nach Paris getrennt. Er hat dort mit einem Hochstapler ein Auto gegen eine Fahrkarte getauscht, hat später in Dresden geheiratet und ist unmittelbar danach in die USA ausgewandert. Er baut Orgeln, er hat auf einem Segelboot den Atlantik überquert, strandete ohne gültige Einreisepapiere in Istanbul, hat in Florida ein Unternehmen und später sogar eine grüne Partei gegründet. Über Zufälle, mutige Entscheidungen, das Leben zwischen Europa und Amerika und darüber, wie man es in den USA wohl so schafft, spreche ich jetzt mit Friedemann Buschbeck. Herzlich willkommen hier beim Fernruf.
Ja, hallo Herr Danowski. Schön, Sie mal so direkt über die Kopfhörer zu hören.
Sie haben die DDR nur wenige Tage vor dem Mauerfall verlassen. Was war damals der ausschlaggebende Grund und vor allem, wie ging das zu?
Es war so, mit dem Fall der Mauer bekamen wir ja alle in Ostdeutschland nochmal eine zweite Chance im Leben. Und ich war so um die 30, das war ja wunderbar, man konnte nochmal neu anfangen. Wir hassten das System in der DDR und es gab eben diese wunderbare Revolution, die sich ja viele jetzt auch in Deutschland wünschen, mal sehen, wie das weitergeht. Aber es war eine unglaubliche Befreiung, diese verhasste Regierung da so fallen zu sehen und plötzlich war alles offen für uns.
Interessant, wie Sie da die Parallele selbst gezogen haben. Es ging dann auch ziemlich Schlag auf Schlag bei Ihnen weiter, nämlich nach einem kurzen Zwischenstopp in Paris, der aber sehr, sehr intensiv gewesen ist, sind Sie dann in die USA. Bevor wir zur Frage, warum Amerika kommen, erzählen Sie mal, inwieweit sind Sie von Paris geprägt worden? Was haben Sie da so mitgenommen im wahrsten Sinne des Wortes?
Das Wichtigste war eben doch, dass man als Handwerker, es heißt, Handwerk hat goldenen Boden und das kann ich nur bestätigen. Sie kommen als deutscher Handwerker, wenn Sie eine gute Ausbildung haben, sehr gut voran in der gesamten Welt. Und ich landete eben dort in der deutschen Gemeinde in Paris. Ich wusste ja gar nicht vorher, dass es überhaupt sowas gibt und arbeitete dort als Küster für 5 Stunden die Woche und bekam dafür ein Apartment. Damit konnte ich ungefähr ein Jahr in Paris ohne ein Einkommen leben und schon nach ein paar Wochen kriegte ich Anfragen von der Gemeinde, mal hier, mal das, was zu reparieren. Ich reparierte die Kirchenbänke in der deutschen Gemeinde, stimmte die Orgel und das Leben lief eigentlich ganz gut.
Und wie kam es dann, dass Sie nach Amerika ausgewandert sind?
Sie hatten es ja schon kurz erwähnt. Kurz nachdem ich angekommen war in Paris, begegnete ich eben diesen Hochstapler, der, es kamen ja alle möglichen Typen in der deutschen Gemeinde vorbei, die liegt ja unterhalb von Moulin Rouge und Pigalle, das ist ja eine wilde Gegend in Paris, der hatte kein Geld mehr und brauchte eine Übernachtung. Okay, der überredete uns, dass wir ihn in die Kirche reinlassen, dass er ein paar Nächte da schlafen konnte und brauchte eine Fahrkarte nach Hause. Und wie gesagt, der bot mir an, ich gebe ihm meine Autoschlüssel, das Auto war kaputt irgendwo in Paris, stand in der Werkstatt. Ich gebe ihm die Autoschlüssel, wenn sie mir eine Fahrkarte kaufen. Ich sage, das können wir machen, kein Problem. Ich fahre mit dem Auto dann über Weihnachten nach Dresden zurück und dann geben sie mir das Geld für die Fahrkarte wieder und ich gebe das Auto wieder. Bon, es kam dann raus, dieser Typ existierte gar nicht. Ich behielt das Auto und war ganz froh. Und kurz danach mit dem Auto lernte ich eben eine junge, hübsche Amerikanerin kennen, die dann später meine Frau wurde. Und die hatte ein hübsches kleines Apartment in Montmartre. Dort wohnten wir zusammen dann fast ein Jahr. Und die schrieb gerade ihre Doktorarbeit in Kunstgeschichte und wollte dann zurück in die Staaten gehen. Und da schon alles so super lief in Paris, dachte ich, naja, das ist doch die Chance für dein Leben, mal was anderes zu machen. Und ausschlaggebend war eben auch die Sache, die mir dann so bewusst wurde, wo diese Revolution in der DDR anfing. Ich hatte einen ganz guten Job als Orgelbauer bei der Firma Jämlich in Dresden, relativ große Orgelbaufirma in der DDR. Und da wurde mir so klar, das ganze Leben jetzt, du hast 40 Tage Urlaub jedes Jahr ungefähr und sonst gehst du nur arbeiten. Ich dachte, da muss doch noch mehr drin sein im Leben. Also man kann sich mal krank schreiben lassen, um das die Freizeit ein bisschen zu verlängern, aber mehr war da nicht drin. Und dann, wie gesagt, die Amerikanerin bot mir an, nee, ich will da arbeiten gehen. Die hatte da eben eine Stelle als Doktorandin dann bekommen in Florida. Und was du machst, das ist dann deine Sache. Ich sagte, kein Problem, ich komme mit. So, wir heirateten schnell und dann war ja die Einreise ganz einfach in die USA. Sie bekommt dann sofort ihre Green Card, können arbeiten gehen und das Einzige, was nicht geht, das sind eben die Wahlen. Aber bon, das war mir jetzt nicht so wichtig.
Es ist schon von Vorteil, wenn man eben mit einer Amerikanerin dann dort auftaucht, mit der man eine feste Bindung hat, die man dann auch später heiratet. Und dann geht's auch relativ leicht, dort zu leben in den USA, ne?
Also das geht dann sehr einfach und ich glaube, das ist heute immer noch so. Mhm. Aber jedenfalls mit der Hochzeit, das ist relativ einfach. Wir heirateten absichtlich in Dresden, weil das wurde besser angesehen bei der Einreise. Und dann musste ich noch nach Frankfurt am Main auf das amerikanische Konsulat und zum amerikanischen Arzt und dieses ganze Gezeder. Das klappte aber alles. Ich konnte nur überhaupt nicht glauben, was für riesige amerikanische Institutionen alleine in Frankfurt am Main sind. Das waren ja Riesengelände neben der Botschaft. Also da kriegte man schon mal eine kleine Idee, wie stark sich die Amerikaner da auch in Deutschland ausgebreitet hatten. Mhm. Gut, in dem Fall, es war zu meinem Vorteil und wir landeten dann ziemlich bald in Florida.
Aber es ist eine interessante Aussage, die Sie gemacht haben. Das war besser angesehen, dass Sie in Dresden geheiratet haben. Ist das heute immer noch so? Also kann man da gleich schon ein bisschen Meter gut machen?
Natürlich, weil die Amerikaner denken sonst, okay, der kam hier rüber, hat in Amerika, hat schnell irgendwie eine Bekannte gefunden oder eine Freundin gefunden, die hat er dann geheiratet, um hier zu bleiben. Es ist besser, sie kommen verheiratet oder stellen den Einreiseantrag als verheirateter Mann. Und dann kommen eben die typischen Fragen auf dem Konsulat. Welche Seife benutzt Ihre Frau? Und diese ganzen Sachen. Gut, wir waren herrlich vorbereitet. Und die Angestellte in dem amerikanischen Konsulat fand das natürlich auch toll als Orgelbauer und so. Und das war dann kein Problem.
Genau. Und das wollte ich nämlich noch fragen. Wie ging das beruflich denn für Sie los als Orgelbauer? Das ist ein hochspezialisierter Beruf. Und mich würde mal interessieren, wie Sie da in den USA dann gewirkt haben. Weil die Orgelbauer nicht gerade auf Bäumen wachsen, ne?
Nein, es gibt ja auch kein Ausbildungsprogramm für Orgelbau in den Staaten, wie zum Beispiel in Deutschland. Gut, diese Ausbildung hatte ich und der beste Kontakt ist natürlich, Sie suchen sich schon eine existierende Firma in Amerika, die in dem Bereich arbeitet. Da gibt's ja hervorragende Orgelbaufirmen. Dort arbeitete ich dann eine Woche oder und verlängerte dann erstmal 2 Wochen, um das überhaupt ein bisschen kennenzulernen, eine Firma Taylor & Booty in Virginia. Eine sehr gute Firma, die hatte auch ihr eigenes Sägewerk. Der Besitzer hatte seinen eigenen Wald, konnte dort sozusagen sein Holz selber aussuchen. Und nach diesem Aufenthalt ging ich dann zurück, aber nach Florida und hatte einen Kontakt bekommen in Texas. Dort ist eine interessante Gegend zwischen Austin und Houston, ein kleiner Ort, Round Top. Der hatte mehrere Orgeln in Kisten gekauft von einem Orgelfan. Und diese Arbeit in Texas lief sehr gut, kam über in Kontakt zustande über meinen ehemaligen Chef, dann Christian Wegscheider in Dresden. Der kannte dort eine Konzertmeisterin, die so Chambermusik, Kammermusikfestivale organisierte in diesem Round Top. Und die hatte auch eine Orgel gespendet. So, ich reparierte die Orgeln dort, lernte dort diese deutschsprachigen Gemeinden kennen. In den anderen Orten, da gibt's ja Neu-Ulm, Neu-Braunfels und dann ist Gidding und Sörben nach den Sorben benannt, die aus Sachsen ausgewandert sind. Diese Gemeinden waren im 19. Jahrhundert von deutschen Auswanderern gegründet, die mit dieser neu gegründeten Landeskirche im Deutschen Kaiserreich nicht zurechtkamen. Also es wurde die deutsche evangelische lutherische Landeskirche vom deutschen Kaiser mit Macht durchgesetzt. Es durfte nicht mehr in den lokalen Sprachen, wie die es damals noch gab in Deutschland, wie zum Beispiel im Sorbisch gepredigt werden. Und das ging diesen kleinen Gemeinden gerade in den sorbischen Gebieten gegen den Strich und die wanderten aus mit ihrer ganzen Gemeinde, nahmen ihre Glocke mit, weil sie nicht mehr läuten durften in Deutschland und kamen eben nach Texas, bauten dort neu ihre Kirche. Und die waren natürlich froh, dass jetzt plötzlich da ein deutscher Orgelbauer, sozusagen ein Spätauswanderer, auftauchte und was mit ihren Orgeln machen konnte, die ja alle in schlechtem Zustand waren.
Lassen Sie uns auch mal ein bisschen über Ihr Leben in Amerika sprechen. Warum sind Sie denn letztendlich in Florida geblieben? Abgesehen jetzt davon, dass Ihre Frau dort zu Hause ist, beziehungsweise gesagt hat, sie möchte dort leben. Was schätzen Sie da an dem Leben in Florida und am Leben in den USA ganz besonders?
Ja, also in Florida muss man schon sagen, das wurde mir hier deutlich, es ist eine unglaublich schöne Natur. Sie können natürlich, und den Fehler machen viele Touristen, nicht im Sommer nach Florida reisen. Es ist wahnsinnig heiß. Die Regenzeit fängt jetzt an, Anfang Juli. Dann kommt die Hurricane-Saison bis November. Also da würde ich nicht Urlaub machen. Es regnet jeden Tag.
Wo leben Sie genau?
Wir sind in Tampa, Florida. Das ist die Westküste, also dort, wo die Sonne untergeht am Strand. Und wenn ich das noch einfügen darf, eben gerade in der Regenzeit, was da alles aus dem Boden sprießt, das ist ja unglaublich. Also das sind ja nicht nur die Bananenbäume, wir haben auch einen riesigen Avocadobaum, wir haben einen Mangobaum, wir haben die Passionsfrüchte, die als Kletterpflanzen in diese Eichenbäume hochschießen. Es ist unglaublich. Also ich habe dort auch meinen Glauben an diesen sogenannten menschengemachten Klimawandel total verloren, weil diese Natur können Sie nicht tot machen. Da ist immer so viel Leben in der Erde, wenn die Bedingungen stimmen. Und die Bedingungen stimmen natürlich in der Regenzeit.
Weil Sie jetzt gerade nochmal die Politik angesprochen haben. Das ist schon was sehr Besonderes. Sie haben 2013 in Florida eine grüne Partei gegründet. Was war denn damals Ihre Motivation, gemessen daran, dass Sie jetzt auch Kontrafunk hören und dass Sie, glaube ich, gar nicht mehr so auf dem grünen Trip sind? Was ist passiert?
Nein, das ist ja ganz richtig. Die Grünen führen uns Deutschland ja mehr oder weniger in den Abgrund mit ihrer Ideologie. Aber damals, 2013, kam die Energieumlage auf, glaube ich, in Deutschland. Mhm. Und man kriegte eben relativ viel Rabatt für Solaranlagen. Und Deutschland hat ungefähr den Sonnenschein wie Alaska. Also in Florida, wir haben wesentlich mehr. Und ich dachte, mein Gott, das muss doch in Florida auch gehen. Und da war natürlich die Grüne Partei naheliegend. Und zum anderen ging es mir auch darum, dieses Zwei-Parteien-System, Amerika hat ja auch nichts mit Demokratie zu tun. Also die Amerikaner haben eine Partei mehr als China und das nennt sie jetzt hier Demokratie. Die Wahlen waren ja eher vergleichbar mit den Wahlen in der DDR. Es gibt in der Bevölkerung eine ganz starke Bestrebung, eben dieses Zwei-Parteien-System aufzulösen mit anderen Parteien. Da gibt es die Libertarian Party und die Socialist Party und die Green Party. Das waren die stärksten sogenannten dritten Parteien in Amerika. Mhm. Und ja, wir machten dann eben diese Kampagne mit den Solarpanelen. Dann gab es auch in Florida so eine Art Energieumlage. Also der Staat gab einen ziemlich hohen Zuschuss, wenn man die Solarenergie wieder einspeiste. Das war $30 Millionen, stellte das Bundesland Florida zur Verfügung. Die waren in einer Woche, war das Geld weg. Die Leute sagten, klar, wenn es so billig ist, machen wir das alles. Das hat nicht gereicht. Und es gibt ja heute jeden zu denken, in Amerika ist ganz klar, in Politik, Wirtschaft, es geht ums Geld. Warum hat Florida so wenig Solaranlagen? Weil die Leute merken, am Ende ist die Solarenergie teurer, als wenn ich das jetzt mit Gas oder mit Kohle herstelle. Es ist eine teure Energie, sauberer, aber es kostet mehr.
Viele träumen vom Auswandern, viele halten Auswandern für nötig. Und die USA sind für die einen, das hat man jetzt gerade während der Weltmeisterschaftszeit gemerkt, so das Land, in das auf gar keinen Fall irgendjemand einen Fuß setzen sollte. Und für die anderen immer noch das gelobte Land, wo immer noch so unglaublich viel möglich ist. Viele wollen, wenn sie auswandern, vielleicht doch überlegen, na, die USA sind vielleicht keine schlechte Wahl. Deswegen, ist das heute überhaupt noch realistisch bei all den neuen, naja, Regelungen und Verschärfungen, die zumindest so von außen so kolportiert werden? Also, was sind die besten Chancen und Möglichkeiten? Wie schaffe ich es noch in die USA auszuwandern?
Also, vornweg müsste man vielleicht sagen, wenn Sie jetzt in Deutschland wohnen, im Angestelltenverhältnis, Sie haben Ihre Arbeit, Sie haben Ihren Job, Sie haben Ihre Rentenversicherung, Sie haben Ihre Krankenversicherung, dann wandern Sie nicht in die USA aus. Wenn Sie aber jetzt, so wie ich, vielleicht ein bisschen mehr abenteuerlustig sind, auch selbstständig gern was machen wollen, dann ist die USA nach wie vor ein wunderbares Land. Hier können Sie Ihre Ideen viel besser verwirklichen als in Deutschland. Weil, wie gesagt, ich ging ja auch dann in Florida nur zu irgendeiner Behörde, habe mein Business angemeldet, habe meine Steuernummer bekommen und das war's. Und da konnte ich losarbeiten. Und das funktioniert ja nach wie vor. Also dafür sind die USA gut. Wie sie das mit der Einreise machen, ist natürlich was anderes. Ich kenne viele Akademiker, die haben angefangen mit einem Schüleraustausch. Machen sie das dann, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, vielleicht in der 11. Klasse oder so. Dann können Sie schon den Fuß reinsetzen. Manche haben sich dann einfach beim College beworben und dann kriegen Sie ein anderes Visum und können natürlich auch in den USA studieren. Oder Sie versuchen das über Heirat. Oder das andere ist zum Beispiel, bei uns in Tampa gibt es eine große organische Farm, die ihr Gemüse da am Wochenende verkauft. Die haben auch ein Apprenticeship-Programm, also eine Ausbildung. Dort traf ich gerade einen jungen Mann aus Deutschland, der hatte sein Abitur fertig gemacht und ging jetzt noch einmal ein halbes Jahr hier nach Tampa und arbeitete dort auf der Farm.
Also quasi, dass man auch so ein bisschen die Jobbörsen vor Ort durchgeht oder die sich durchgeben lässt, je nachdem, man hat ja wahrscheinlich gar nicht so den Zugriff drauf, aber dass man halt schon sagt, wer sucht vielleicht Saison- oder Halbjahres- oder Jahresarbeiter. Und wenn man mal drin ist, dann geht wahrscheinlich vieles leichter, ne?
Dann geht vieles leichter auf alle Fälle. Dann lernen Sie erstmal die Verhältnisse kennen. Trotzdem ist die Hürde relativ groß, dann einen Arbeitgeber zu finden, der Ihnen ein richtiges Arbeitsvisum gibt. Das bleibt nach wie vor schwierig. Aber trotzdem müssen Sie sagen, wenn Sie brauchen halt irgendwo einen Kontakt, tun Sie sich mit jemandem zusammen, der das schon mal ausprobiert hat, oder Sie suchen eben organische Farmen in Amerika. Da gibt es ja mehrere. Das ist ein ganzes Programm, wo man erstmal arbeiten kann. Sie müssen aber auch eins berücksichtigen. Der Start in den USA ist natürlich erstmal, Sie brauchen ein bisschen Geld, weil Sie brauchen ein Auto und Sie brauchen die Versicherung für das Auto. Wenn Sie Kinder haben, natürlich brauchen Sie Schule. Die Schulen sind alle sonst wo. Sie müssen die Kinder mit dem Auto früh in die Schule fahren und so. Das sind schon Sachen, die sind etwas anders als in Deutschland organisiert hier. Aber es muss nicht Amerika sein, es gibt ja auch andere Möglichkeiten.
Na gut, aber Sie haben ja die Expertise für Amerika und Sie erwähnten im Vorgespräch auch noch, dass es über die Goethe-Institute vielleicht noch irgendwie geht. Wie realistisch ist das denn?
Das Goethe-Institut hat in meinem Fall mir mehr in Paris geholfen, weil ich wollte natürlich Leute kennenlernen in Paris und da ging ich in das Goethe-Institut und da gibt es ein Kontaktbuch und ich denke, das haben andere Goethe-Institute auch von Menschen. In meinem Fall war das natürlich junge Frauen, für die ich mich damals als Lediger interessierte, die gerne Deutsch lernen wollen und ich wollte gerne Französisch lernen. Und ja, da schreiben sich halt die Adresse und die Telefonnummern auf und dann rufen sie mal an und dann haben sie irgendwo in einem Café ein schönes Gespräch und können ihr Französischkenntnisse erweitern. Und ich bin sicher, in den Goethe-Instituten in Amerika können sie das auch machen. Und der zweite Punkt sind natürlich die deutschen Institutionen in der ganzen Welt. Da gibt's ja nach wie vor viele. Und für mich war damals die deutsche Gemeinde in Paris sehr hilfreich. Es gibt in Manhattan eine deutsche Gemeinde. Dort kann man auch anfragen, ob Organistenstelle oder ob man als Küster arbeiten kann. Würde ich auf alle Fälle suchen. Es gibt, glaube ich, auch eine deutsche Gemeinde in Washington und noch in anderen Bundesländern. Das könntet ihr auch versuchen. Oder ich traf auch einen anderen netten Freund, der hatte seine Ausbildung bei Mercedes gemacht in Deutschland und mittlerweile gibt es ja durch die hohen Importzölle für deutsche Autos in Amerika große Niederlassungen von Mercedes und BMW, gerade hier in den Südstaaten, in South Carolina. Und der arbeitete dann eben bei Mercedes weiter für ein Jahr. Der fand das super, der hatte dann dort auch ein Auto und ich traf den in Jamaika, wo ich jetzt auch Kontakt aufgenommen habe wegen Arbeit. Also wenn Sie sozusagen als Handwerker schon was können in Deutschland, dann können Sie schon was auch in Amerika finden.
Jetzt zum Schluss, was haben Sie denn rückblickend über Ihre Auswanderung und Ihren Lebensweg gelernt? Das Ganze vielleicht ein bisschen aus einer philosophischen Perspektive. Was können Sie unseren Hörern denn mitgeben in ein, zwei Sätzen?
Ja, der Mensch braucht Veränderung im Leben. Also haben Sie den Mut, einfach mal wieder was Neues anzufangen. Es war für uns ein Glückszustand mit dieser Revolution, wo alles hinfiel, alles wurde neu in der DDR, dass ich da nochmal neu anfangen konnte. Und es ist dann schon so, wenn Sie eben eine Arbeit haben und gerade als Handwerker, und ich muss das immer wieder betonen, im Moment auch in Deutschland, die Orgelbauer wären knapp. Es gibt nicht mehr so viele, weil das war so verpönt. Wenn Sie investieren in das Handwerk, es ist eine wunderbare berufliche Tätigkeit. Und besonders, wenn Sie die Möglichkeit haben, auch dann zu gestalten in Ihrem Metier. Und sozusagen, wenn das Handwerk dann in die Kunst übergeht, das ist so eine Befreiung. Und da gibt's auch einen schönen Aufsatz darüber von Arthur Schopenhauer, der eben sagt, der Ausweg aus diesem ganzen Dilemma, diese ewigen Kriege, die schlechten Nachrichten, die die Leute depressiv machen, der Ausweg ist die Kunst. Und da besonders natürlich die Musik, weil die Musik ist die einzigste Kunst, von der Sie nichts wissen müssen, die Sie nicht kennen müssen. Sie hören sie und Sie können sie einfach genießen.
Und diese Kunst wollen wir jetzt auch genießen, denn zum Schluss haben wir ganz für die Auswanderung typische Musikstücke und deswegen liegt es bei Ihnen natürlich nahe, was Schönes von der Orgel zu hören, was Sie vielleicht mit Ihrer Auswanderung auch verbinden. Was hätten Sie denn da gerne?
Das wäre natürlich toll, mal ein bisschen Orgelmusik im Kontrafunk. Und zwar eine kleine Gemeinde. Es gibt nur noch die Kirche auf einem kleinen Hügel mit dem deutschen Friedhof in Fidor, Texas, ganz abgelegen. Dort habe ich die Orgel restauriert mit 5 Registern und da spielt der Organist Jack Wiederhold aus dem lutherischen Gesangbuch der amerikanischen Kirche, The Lord is my Shepherd, Hark the Voice of Jesus. und lobe den Herrn, den mächtigen König. Schöne Akustik, eine Holzkirche, kein Teppichboden. Ich hoffe, Ihnen gefällt der Klang.
Herr Friedemann Buschbeck, das war ein unglaublich interessantes und spannendes Gespräch. Sie sind Zeitzeuge, Auswanderer und jemand, der uns Mut macht oder allen Leuten Mut macht, die es woanders und in diesem Falle den USA vielleicht sogar schaffen möchten. Ihnen alles Liebe und Gute, liebe Grüße nach Florida und bis irgendwann vielleicht mal.
Ja, gerne, Herr Danowski. Danke für die schönen Fragen.
Liebe Hörer, das war die neueste Ausgabe vom Fernruf. Ich hoffe, Sie haben sich mitgenommen gefühlt und Sie fanden die Geschichten spannend und nachvollziehbar. Falls Sie auch was zu erzählen haben, Sie wissen Bescheid. Schreiben Sie mir gerne über fernruf@kontrafunk.radio. Ich bin sicher, auch Sie haben die ein oder andere Geschichte oder vielleicht in Ihrer Verwandtschaft oder Bekanntschaft den ein oder anderen Auswanderer. Ich freue mich auf Ihre Nachricht. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden und mich für Ihr Interesse bedanken. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.